Rebecca, ich muss vorausschicken, dass seit 1985 mehrere Generationen von Redakteuren von 3&9 versucht haben, sie nach Bremen zu locken. Es ist uns nie gelungen. Deshalb sage ich, egal wie unser Gespräch wird, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind.
Dankeschön.
Und jetzt ganz egoistisch wollen wir mit ein paar Bildern anfangen von Ihnen, die für uns die schönsten sind.
Ich bin Gast des Hauses, ich richte mich nach.
Dann lassen wir uns das anschauen. Uns die Bilder immer wieder angeschaut von diesen Wimbledon-Siege. Wir freuen uns daran, aber wie geht es Ihnen? Rührt Sie das noch oder sagen Sie, schon wieder?
Nein, das sind natürlich schöne Momente, die werde ich nie vergessen und auch Beweismaterial für meine jüngeren Kinder. Das war nicht mein Sohn oder mein Bruder, sondern das war der junge Boris. Ich war auch mal richtig fit und habe das ganz gut gemacht und ja, das war eine wunderbare Zeit.
Und gibt es Bilder, wo Sie sagen, oh, da kann ich mich selber schwer ertragen? Also so geht es zum Beispiel mir, wenn ich mir eine Sendung nochmal anschauen soll.
Ja, also die Bilder vom Gefängnis muss ich nicht mehr sehen. Das
haben wir auch nicht
aber,
gezeigt.
Nein, aber von oben und natürlich vor Gericht und so weiter. Da ist ja sehr vieles passiert, sehr viel öffentlich passiert. Und da ist vieles auch passiert, auf was ich nicht stolz bin.
Mhm. Wenn Sie Ihrer Tochter, die gerade auf die Welt gekommen ist, wenn ich mich richtig erinnere, am 21. November, einen Tag vor Ihrem Geburtstag, von dieser Zeit eines Tages erzählen werden, als Sie mit 17 Wimbledon-Sieger geworden sind, wie werden Sie ihr das schildern?
Muss ich mir natürlich anstrengen, weil wir kämpfen gerade zu Hause. Mit welcher Sprache sprechen wir mit unserer Tochter?
Das wollte ich Sie auch fragen.
Welche ich Deutsch, meine Frau ist Italienerin, die Oma ist Portugiesisch. Ich rede Englisch mit meiner Frau, also die Arme, sage ich nur. Die kriegt ja vier Sprachen. Hoffentlich fängt sie immer mal an zu sprechen, jetzt nicht morgen, aber dann. Und dann ist natürlich klar die Frage, wenn es dann diese Filme noch gibt von früher, dann werde ich ihr erklären, dass der Papa das mal ganz gut gemacht hat. Und ich bin ein bisschen unter Druck von zu Hause, weil auch meine Frau möchte natürlich, dass meine Tochter auch Tennis spielt. Und ich greife jetzt schon immer oft an die linke Hand, weil ich will, dass sie Linkshänderin wird und nicht Rechtshänder.
Das kann man fördern.
Also
das kann man fördern.
Ich habe gehört, wenn man früher also eine Hand mehr druckt wie die andere, dass das vielleicht dann in den Griff geht und dass sie dann mit links die Vorhand spielt. Also ein bisschen verrückt, aber ich übe jetzt schon mit ihr.
Sie, das Kind nur so zur Erinnerung ist 4 Wochen
richtig
alt. Und Sie trainieren angeblich Ihre Frau jetzt auch ein bisschen.
Ja, also sie hat sich irgendwann mal auch überlegt, dass sie Tennis spielen will. Dann hat sie mir ein Trainer von unserem Tennisclub in Mailand, ein sehr schöner Club. Und dann nach dem Bild soll ich entscheiden, ob der Trainer gut ist. Gibt es denn ein Video? Nein, der muss gut aussehen. Dann sage ich, okay, dann.
Also, mach ich lieber selber.
Ja, so. Und dann hat sie dann einen ausgewählt und dann bin ich dann beim dritten, vierten Mal hin und dann habe ich natürlich nach 10 Minuten sie sofort korrigiert. Der Trainer hat gemerkt, wer der Mann ist, dann hat er aufgehört, sie zu trainieren und seitdem bin ich ihr Tennistrainer, wenn sie spielen will.
Ja. Sind Sie nachsichtig?
Nein. Ich bin als Trainer bekannt, dass ich sehr streng bin und sehr viel auf Disziplin und Körperlichkeit auch schaue und seitdem ist eine Stunde für sie relativ lang.
Sie haben vorhin schon erzählt, seit 3 Jahren leben Sie in Mailand. Was gefällt Ihnen an dieser Stadt? Warum sind Sie dort? Warum ansässig geworden?
Ja, ich glaube, das hat vor allem mit Italien zu tun. Wir haben uns in Frankfurt kennengelernt und haben uns dann in England lieben gelernt und es war eigentlich immer klar, wenn die Zeit in England vorbei ist, dass wir nach Italien wollen. Sie ist Römerin, ist in Rom geboren, groß geworden und ich fand Italien immer faszinierend, habe da sehr gerne Tennis gespielt, ich fand die Mentalität der Italiener sehr gut, mir gefällt das deutsche Vita, mir gefällt die Vielfältigkeit von Italien, du musst eigentlich das Land nicht verlassen, du hast das Meer, du hast die Seen, du hast die Berge, du hast Rom, Mailand, Turin und viele andere schöne Städte und so geht es uns jetzt auch.
Und funktioniert Mailand so im täglichen Leben?
Ich befürchte, besser wie die meisten deutschen Städte.
Wirklich?
Ja.
Obwohl es in Italien liegt.
So, das ist dieses bekannte Image von Italien. Mhm. Die sind unzuverlässig und zu spät und so weiter. Also in Mailand funktioniert alles, ist das Internet da, Dinge kommen pünktlich nach Hause und so weiter. Und auch die Spaghetti kann man zahlen.
Und ich hab gehört, dass Sie heute mit dem Zug angereist sind aus Berlin. Richtig. War der Zug pünktlich?
So, also Hannover lässt grüßen, Stunde zu spät bei der Verbindung. Also italienische Züge sind pünktlich, will ich nur damit so sagen. Ist aber kein Geheimnis, glaube ich.
Der deutsche Zug. Das ist eine permanente Kränkung für uns. Deutsche, die in Deutschland leben, dass da so viel
Panik das ist. Also ich rede jetzt von Norditalien, das muss man unterscheiden. Süditalien ist, glaube ich, ein bisschen anders, aber Norditalien funktioniert momentan vieles besser wie in Deutschland.
Und wie reagieren die Menschen in Italien auf Sie? Italien ist ein ziemlich tennisbegeistertes Land.
Ja, mein Vorteil ist, ich hatte mein berufliches Leben lang immer mit italienischen Firmen zu tun, also Bekleidungsfirmen, Schlägerfirmen.
Die diese Werbung gemacht haben.
Alesse und Fila und Lotto und so weiter. Und also ich war sehr viel im Fernsehen, sehr viel in der Werbung. Und den italienischen Lifestyle habe ich ja nun auch gelebt. Mhm. Und deswegen freuen sie sich, fühlen sich vielleicht sogar ein bisschen stolz, dass ich Mailand gewählt habe als meine Heimat und habe jetzt auch eine kleine Italienerin zu Hause. Insofern also bin ich so fast halber Italiener mittlerweile.
Sprechen aber nicht Italienisch.
Niente cappuccino, niente.
Und haben Sie sich das vorgenommen, das zu lernen?
Ja, habe ich.
Vielleicht könnte ja Ihre Frau Sie zur Abwechslung unterrichten.
Ja.
Unnachsichtig.
Also, wir haben auch das überlegt und auch oft besprochen, aber da bin ich ein bisschen verwöhnt, weil meine Frau kann Deutsch und auch Englisch. Mhm. Auch ein paar andere Sprachen. Insofern muss ich nicht Italienisch können. Und ich merke auch, jetzt in Mailand können viele Englisch und auch einige Deutsch aufgrund der Nähe zur Schweiz und auch zu Deutschland. Also ich bin da ein bisschen verwöhnt.
Und können Sie sich im Moment vorstellen, nochmal in Deutschland zu leben?
Beruflich gerne immer wieder, aber privat, nein, das Thema ist durch. Ich bin in Deutschland geboren, ich bin mit 16 nach Monte Carlo gezogen, bin dann nochmal zurück nach München. Ich finde München eine wunderbare Stadt, aber beruflich gerne. Ich habe viele deutsche Freunde, aber leben nicht mehr.
Warum nicht?
Ja, ich glaube, dass ich mein Recht, und deswegen finde ich spannend, was du gesagt hast, also mein Recht...
Kai Wiesinger
gesagt. Ja, über dein Buch. Also Boris Becker gehört Boris Becker, nicht Deutschland. Ich habe ein Recht, so zu leben, wie ich es gerne hätte und nicht, wie es die Bild-Zeitung oder der Boulevard oder andere gerne sich wünschen würden. Und da habe ich einige Zeit auch es versucht, vielen Deutschen recht zu machen. Da sind einige Fehler passiert und ich gemerkt habe, dass ich muss so leben, wie ich es für richtig empfinde. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich nach Deutschland nochmal ziehen werde. Das ist auch kein Ziel mittlerweile. Beruflich gerne. Ich mache viel in Deutschland, aber privat eben.
Liegt es an den Medien oder haben Sie auch das Gefühl, dass die Leute in Deutschland Sie vielleicht weniger verehren als in anderen Ländern?
Nein, würde ich nicht sagen. Jetzt auch in der Zugfahrt und auch sonst, wo ich bin, bekomme ich viel Respekt für den Menschen. Aber jeder hat ein Bild. Also wenn ich in den Zug steige oder ins Restaurant oder im Taxi, du bist doch der. Und dann sage ich, also wir haben es noch nicht gesehen. Also welchen hätten Sie denn gerne?
So. Also werden sofort angesprochen. Ja,
sofort. Und du bist doch und du hast doch und wir haben es doch vor 28 Jahren da und vor 17 Jahren hast du das gemacht. So sage ich, ja, vielleicht kennen Sie mich, aber ich kenne Sie nicht. Auch dieses permanente Duzen. Also ich habe nichts gegen Duzen, aber wenn ich, es hat was für mich mit Erziehung zu tun. Wenn ich einen fremden Menschen sehe, so bin ich erzogen worden, ist das per se, gerade wenn ich so alt bin, wie ich jetzt bin. Mhm. Und das fehlt mir in Deutschland. Also das meine ich mit genügend Abstand mir gegenüber. Und das ist auch jetzt nicht böse gemeint, aber ich war eben so oft öffentlich unterwegs und seit über 40 Jahren, den Leuten bleibt fast nichts anderes übrig.
Sind Sie von den Medien vorgeführt worden über lange Strecken Ihres Lebens oder haben Sie hin und wieder auch die Medien benutzt, weil Ihnen das zu Pass kam in einer bestimmten Lebensphase?
Also immer wieder. Also dieses Vorführen ist natürlich passiert. Teilweise war ich auch selber schuld. Teilweise brauche ich auch für meinen Job, für Werbung, für Marketing, brauche ich Medien. Wenn ich ein Buch verkaufen will, muss ich natürlich öffentlich werden. Und sei es, die Grenze ist manchmal verrutscht. Ja, wie gesagt, ich habe auch da eigene Fehler gemacht. Vielleicht teilweise zu offen gewesen mit meiner Privatsphäre. Das passiert nicht mehr. Und ja, von allem ein bisschen. Mhm.
Dann eine Zeit lang haben Sie sich auch sehr wohl gefühlt in Großbritannien, insbesondere in London.
Ja.
Über die Zeit, die Sie davor erlebt haben in Großbritannien, weil es immer wieder auch Erinnerungen sind an Ihre Siege in Wimbledon und die Zeit, die 6,5 oder 7 Monate im Gefängnis, haben Sie ein Buch geschrieben. Mhm. Ich muss sagen, außergewöhnlich gut geschrieben. Ihr Co-Autor ist ein ehemaliger BBC-Sportreporter.
Ja, also Tom Forsythe. Ohne ihn hätte ich das Buch in der Form nicht schreiben können. Und es war ja ein Auswahlverfahren, also man nennt das Ghostwriter, geht da mit mir ans Werk. Und da hatte ich so 3, 4 unterschiedliche Interviews und er hat mich sofort beeindruckt. Weil er 20 Jahre für die BBC und die Times über Wimbledon berichtet hat. Das heißt, er kannte die Magie Boris Becker und Wimbledon.
Er hat auch immer gegengeschnitten. Dann.
Richtig, und die Verhältnismäßigkeit und was Wimbledon für mich bedeutet und vielleicht was ich für Wimbledon bedeutet habe. Aber er sagt zuerst, als er ausgewählt wurde, ich muss jetzt erstmal dich kennenlernen, deine Tonalität, wie du sprichst, dein Sprachrhythmus und so deine Prioritäten. Der ist bei uns dann 4 Wochen zu Hause eingezogen.
In Mailand.
Und ist mit mir im Dom und zurück und zum Restaurant und zum Tennisclub, weil er wollte eigentlich mein Habitus kennenlernen, wie ich bin, wie ich spreche. Und erst dann hat er sich hingesetzt und haben uns unterhalten. Also es war jetzt kein Interview, sondern es war ein Gespräch. Am Anfang ist das natürlich auch eine Art Verarbeitung von einer sehr schwierigen Zeit. Und ich meine, dass ich einiges gelernt habe. Und zum Schluss hatte ich gemerkt, dass er jetzt an mich Fragen hat, wo ich ihm helfen kann, mit seiner Lebenssituation klar zu werden. Also die Rollen haben sich so ein bisschen getauscht. Aber ganz bemerkenswerter Mann, eben auch die Wortwahl und die das Gefühl, was in den Zahlen rüberkommt.
Es ist auch sehr eindringlich. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass jemand schreibt über seine Gefängniserfahrung, aber das Beklemmende. Ja. Das Furchtbare am Gefängnis kommt unglaublich gut rüber. Was würden Sie heute sagen? Manche haben ja das Gefühl, Gefängnis ist irgendwie lasch. Man müsste viel härter noch Strafen aussuchen. Ist der Mensch für das Dasein im Gefängnis geboren? Kann er das aushalten
ohne schweren Schäden? Erstmal vorneweg, also entweder, wenn es eine Bericht über das eigene Leben ist, entweder ist man transparent und ehrlich oder lässt es. Also irgendein Schwachsinn zu erzählen, bringt keine was. Insofern, ich bin jemand, der macht Dinge ganz oder gar nicht, im Guten wie im Schlechten.
Diesen Eindruck machen Sie übrigens hier auch. Seien Sie ganz
ja, okay. Auf, ja? Ja. Und nein, also ich war noch in keinem deutschen Gefängnis, habe nicht vor, dahin zu kommen, aber englische Gefängnisse sind brutal. Also ich war in einem Zuchthaus. Ich war in einem Zuchthaus, wo Mörder, Pädophile, Drogenhändler, also die schlimmsten Kriminellen waren da und ich. Und die machen in England keinen Unterschied. Du bist verurteilt, du wirst, in dem Fall waren es 231 Tage, also ein bisschen länger wie 6,5 Monate, also jede Nacht spürst du da. Und im Gefängnis sind da sehr gefährlich. Man kann sterben im Gefängnis, man kann sich schwer verletzen. Es kommt nicht raus, weil du bist ja nur der Häftling A29, 23 EV. Du hast ja keinen Namen mehr. Du bist nur
eine Nummer. Die steht da auch drauf auf dem
Buchumschlag. War mir auch wichtig, dass sie draufsteht. Und das ist nichts für Menschen, die ja zu nah am Wasser gebaut sind, die ja, emotional labil, die mit eigener Gefühlswelt nicht klarkommen. Also das ist schon brutal.
Ja. Aber mit Verlaub, emotional sind Sie auch.
Ja, aber ich habe mich trotzdem unter Kontrolle. Also ich weiß, wo meine Grenze ist und ich kann auch, ich habe auch eine andere Seite. Also ich wünschte, ich wäre ängstlicher, als ich es bin. Also die eigene Angst schützt einen vor bestimmten Grenzen. Ich bin ein Grenzgänger. Ich will sehen, wie weit kann ich gehen. Und im Gefängnis war das gut.
Weil Sie auf Menschen getroffen sind, die Sie dann auch ein bisschen beschützt haben.
Ja, aber zuerst muss ich mal herausfinden, wer hat im Gefängnis das Sagen. Das sind nicht die Wärter, das sind die Häftlinge. Ich muss erst mal die starken Jungs kennenlernen. Und davor brauchst du ein bisschen Mut, also die anzusprechen und mit ihnen die Gänge entlang zu laufen. Da musst du schon, also ich hätte jetzt ein Wort benutzt in Englisch, das sage ich jetzt nicht. Vielleicht gucken auch junge Kinder zu. Also man muss schon
um die Zeit nicht.
Ja. Und das fällt mir dann auch nicht schwer. Also ich kann mich anpassen, an Menschen, die also wirklich Schlimmes getan haben.
Sie haben aber auch gesagt, Sie haben da gelernt im Knast, sich die Geschichten anzuhören und nicht zu urteilen.
Ja. Ja, das ist wichtig, dass man nicht glaubt, dass man besser ist wie die anderen. Wir alle haben das Gleiche an, wir haben das gleiche Essen, wir haben die gleich kleine Zelle. Und wenn ich behaupte, dass ich, dass mein Fehler oder meine Straftat weniger schlimm ist wie die von dem anderen, dann habe ich im Gefängnis ein schweres Leben. Sondern man braucht einander, man schützt einander und man muss schnell aufhören, mit dem Finger an irgendeinen zu zeigen, sondern man muss sich selber erstmal klar werden, dass es Gründe gibt, warum ich jetzt diese Zeit im Gefängnis verbringen muss.
Sie haben gerade gesehen, Sie mögen es nicht, sich zu verstellen, ein anderer zu erscheinen, als Sie wirklich sind. Deshalb erlauben Sie mir vielleicht eine Frage, die Ihnen nicht angenehm ist. Ich bin auch nicht beleidigt, wenn Sie sie nicht beantworten wollen.
Bin mal gespannt.
Das ist das zweite Mal, dass ich Sie interviewe. Das erste Mal schon länger her. Und da erinnere ich mich an eine Frage. Ich habe Sie gefragt, Herr Becker, Sie wirken wie jemand, der selten Danke sagen kann. Und Sie haben es damals auch zugegeben. Weißt du, was Sie erinnern? Sie haben gesagt, ich bin nicht so der Danke-Typ. Ich zeige vielleicht Dankbarkeit in einer anderen Form. Ich habe Ihr Buch gelesen, das mich wirklich schwer beeindruckt hat. Und wo auch Szenen nachgewirkt haben. Aber Sie sind ja nicht in den Knast gekommen, weil Sie eine Ampel bei Rot überfahren hatten, sondern weil Sie, da gehen die Angaben ein bisschen durcheinander, so an die 60 Millionen Außenstände hatten.
Schulden. Nee, das stimmt ja nicht, deswegen. Also jetzt muss ich einhaken.
Steht sogar so in einem Buch drin.
Das ist eine Behauptung. Fakt ist, ich habe einen Formfehler gemacht auf einer Urkunde und ich habe dem Insolvenzverwalter 3 Wochen zu spät alle
gesagt,
Angaben
was Sie angegeben haben. Ich will nur sagen,
das ist einer der Gründe, warum ich in Talkshows gehe und sage, ich will ja nicht das schönreden, was ich gemacht habe, aber ich habe jetzt nicht 60 Millionen hinterzogen oder sonst
versteckt. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass die Schulden sich auf diesen Betrag belaufen. Lass es weniger sein, ist auch okay. Meine Frage zielt in eine ganz andere Richtung. Nämlich in dem Buch liest man, dass Sie Fehler gemacht haben, dass Sie Sachen falsch eingeschätzt haben. Aber man liest nie, es tut mir leid, was ich da vielleicht auch anderen Leuten angetan haben, die das Geld von mir hätten zurückbekommen sollen. Wie kommt das?
Ja, dann muss ich aber auf die Faktenlage gehen und jetzt nicht emotional regieren, sondern ich kam in die Insolvenz wegen 3,5 Millionen und das war die Schuld an eine englische Privatbank. Das ist Fakt. Alles andere stimmt nicht. Und jetzt kann ich ausholen und sagen, die war abgesichert mit einer Finke auf Mallorca. Diese Schuld wurde auch mit Zinsen, die waren über 10 Millionen zurückgezahlt, komplett. Andere Schulden gibt es nicht. Alles andere ist frei erfunden.
Auch, dass es 15 bis 16 Personen sind.
Alles frei
erfunden. Stimmt alles nicht.
Stimmt nicht. Der Hauptgrund, warum ich in die Insolvenz kam und dann eine Insolvenzdelikte, wie man das also elegant ausdrückt, war aufgrund der Tatsache, dass ich die Schuld an diese Privatbank nicht rechtzeitig zurückgezahlt habe. So, das ist eine lange Geschichte, wie das abgesichert war. Fakt ist aber, ich war derjenige, der das gemacht hat. Also was mir wichtig war, ist zu sagen, ich hätte bessere Berater haben können, ich hätte bessere Manager, aber ich habe diese ausgewählt, nicht umgekehrt. Deswegen, es war meine Unterschrift unter dem Dokument und das war zu spät und das war fehlerhaft und das ist mein Fehler. Und das habe ich in diesem Buch klar rüberbringen wollen, dass ich bin kein Opfer, sondern ich bin derjenige, der den Fehler gemacht hat.
Also Sie haben... auch im Buch bestritten, dass der Hauptschuldner, ein Schweizer ehemaliger Metrochef, von Ihnen 37 bis 41 Millionen noch zurückfordert.
Also das ist faktisch falsch.
Warum tut er das?
Ja, das ist faktisch falsch. Wie ich das Urteil in England akzeptieren muss, müssen Sie auch beide Urteile vom Schweizer Gericht.
Das tue ich.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil in meinen Interviews mit Kollegen von Ihnen, die behaupten immer, ja, da gibt es einen Schweizer Unternehmer. mit diesem Schweizer Unternehmer war ich,
das ist korrekt.
Moment, war ich zweimal vor Gericht und zweimal hat das Urteil innerhalb von 18 Monaten mir Recht gegeben und ihm Unrecht.
Habe ich alles gelesen.
Ich bin noch zu Ende. Und dass diese Behauptung aber von einem englischen Insolvenzverwalter angenommen wurde, ohne irgendein Urteil, ist eigentlich die größte Sauerei überhaupt. Jetzt ist es mir egal, weil es ist zu spät, ich habe meine Rechnung bezahlt und ich bin jetzt ein freier Mann. Nur, das sind die Fakten.
Und haben Sie eine Erklärung dafür, warum dieser Mann das behauptet?
Ich würde ungern jetzt zu viele Worte über diesen...
Aber ist das auch ein psychologisches Ding, Ihrer Meinung nach?
Ja, wir hatten eine Stiftung zusammen, er hat keine Kinder, vielleicht hat er mich als eigenen Sohn gesehen. Also es gibt viele Gründe, warum dieser Mann die Nerven verloren hat. Ist mir mittlerweile auch echt egal. Ich hab eine harte Rechnung dafür bezahlt, ich habe ein Gefängnis überlebt und lebe jetzt seit 3 Jahren in Frieden und Freiheit und habe eine tolle, neue, junge Familie und das ist mir wichtig.
Haben Sie... Haben Sie in der Zeit im Gefängnis und in den Monaten danach Menschen erlebt, die sich als besonders menschlich erwiesen haben und ihnen gut getan haben?
Ja, das ist so ein Klassiker, wenn man dann in die Bredouille kommt und auch wirklich die Freiheit verliert, alles Besitz, was man hat, verliert, man kann die Kinder nicht sehen, dann sind auch die meisten Freunde weg, komischerweise. Man hört das immer in Filmen oder in Büchern, aber man verliert dann alle Freunde. Ein paar sind geblieben und diese sind immer noch da. Und jetzt kommen natürlich die ganzen Parasiten wieder und wollen mit mir zum Abendessen oder Golf spielen und so ein bisschen Fußball.
Die vorher sich
Es gibt ein Wort in Deutsch, das ist wunderbar einfach, das heißt nein, es gibt einen Finger, ich könnte es in Effenberg zeigen, den mache ich nicht. Nein, also ich habe einen wunderbaren, kleinen, engen Kreis, der mich schützt, der mich unterstützt, die ich nach Rat frage und die wollen auch nicht öffentlich bekannt sein und damit fahre ich sehr gut.
Und Ihrem Buch habe ich entnommen, dass Günter Netzer Sie besucht hat im Gefängnis, dass Jürgen Klopp Sie besuchen wollte, was aber die Gefängnisleitung unterbunden hat und dass jemand, zu dem Sie, so stand es übrigens überall zu lesen, eher ein schwieriges Verhältnis hatte, nämlich Michael Stich, Ihnen zu Herz gehenden dreiseitigen Brief geschrieben hat.
Na, also generell ist ja die größte Schwierigkeit, mit der Zeit im Gefängnis umzugehen. Die geht unglaublich langsam. Und ich war über jeden Brief dankbar, weil dann liest du besonders langsam. Und Michael ist bekannt, dass wir, also Konkurrenten ist jetzt vielleicht noch zu nett ausgerückt. Also wir haben uns also fast gehasst als Tennisspieler. Mittlerweile sind wir beide älter geworden. Er ist der Norddeutsche, ich war immer der Süddeutsche. Und dass ich einen höchst emotionalen dreiseitigen Brief von einem Erzrivalen im Gefängnis bekommen habe, hätte ich so nicht erwartet. Also ich habe Tränen vergossen, ich habe ihn mehrmals gelesen. Ich hätte niemals gedacht, dass Michael auch so eine Seite hat.
Sonst kommen die Gäste nicht mehr ran. Es gibt 1000 Fragen, die ich auch selber noch hätte.
Ich werde gerade warm.
Dann, lieber Boris Becker, müssen Sie zurückkommen.
Im Januar sehr gerne auch direkt schon wieder.
Ich wollte Ihnen und will Ihnen danken für dieses Gespräch und auch Respekt für die Offenheit.
Ja?
Dankeschön. Ciao.